Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Manu. Bei mir ist der Micha. Guten Morgen.
Moinsen.
Und wir haben einen Gast, den verlorenen Sohn aus diesem Podcast. Guten Morgen, Memo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Hi, du warst schon so lange nicht mehr dabei. Du weißt wahrscheinlich selber gar nicht mehr, was das letzte Thema war, oder? Ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, der letzte Podcast war diese Gesprächsrunde mit Fabian Döhler und Herr Kaschke.
Oh ja.
Und noch jemand war dabei über...
Tien war, glaube ich, dabei, oder?
Und Eddie, genau. Eddie war auch dabei über YouTuber gegen was eigentlich? YouTuber gegen alle?
Vaterkomplexe und YouTuber oder irgendwie so.
Genau, irgendwie so.
War einer der ersten LeBrunch-Folgen, genau. Schöne Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Stell dich doch am besten nochmal kurz vor. Was machst du gerade? Was hast du in letzter Zeit so gemacht? Woher kennt man dich?
Genau, ich bin Memo. Ich bin nur ein Vater, der versucht, über die Runden zu kommen. Ich habe 3,5 Jahre lang für Pixelmacher gearbeitet, ein Videospielformat auf ZDF Kultur, also im Fernsehen. Und bin mittlerweile freischaffend und arbeite zurzeit, ja, aber mache nach wie vor Fernsehen und arbeite gerade an einer 6-teiligen Doku-Reihe über die Geschichte des Computers für ZDF Info, die im Laufe dieses Jahres irgendwann mal laufen wird. Und kleine Bonus-Info für euch vielleicht, weil es hat auch einen kleinen Games-Bezug. Diese Doku-Reihe wird voller Computeranimationen sein, also Dinge, die wir nicht visuell darstellen konnten, weil sie sehr weit in der Vergangenheit zurückliegen oder kein Filmmaterial existiert, haben wir wie Adventure-Spiele bzw. klassische Computergames animieren lassen von Bumblebee.
Yeah!
Ja. Ja. Genau, und da arbeiten wir gerade zur Zeit dran. Und das läuft aber noch eine ganze Weile. Also ich kann auch noch nicht sagen, wann das laufen wird. Ja, weil 6x45 Minuten ist natürlich halt sehr, sehr viel. Sehr, 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 sehr viel
Arbeit. Das ist ja eine indirekte Verbindung zu allem. Ich mach für Bumblebee ein paar Sachen, das ist ja cool. Die Welt ist klein.
Ja. Ich dachte, du meinst die Überleitung von sehr, 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 sehr viel Arbeit zu unserem heutigen Spiel.
Die Welt ist sehr, sehr klein, passt da ja nicht so ganz
zu. Nee, genau. Ja. Genau, wir haben ganz vergessen zu erwähnen, um was es heute geht. Wir reden heute über Japan. Kein Wunder, wenn Memo dabei ist. Du bist ja frischer gebackener Vater, du arbeitest sehr viel, du kommst nicht mehr allzu viel zum Spielen, seit dein Beruf sich ein bisschen verändert hat von den Aufgabengebieten, oder?
Ja, absolut.
Aber bei diesem Spiel hast du trotzdem noch eine Ausnahme gemacht.
Naja, ich meine, der Hype für dieses Spiel hatte halt so einen guten Vorlauf, dass ich wirklich, wirklich drauf gewartet habe. Also ich habe mich mega gefreut, halt einen neuen Teil zu spielen. Und ja.
Magst du es noch sagen, wie es heißt? Wir haben es jetzt immer noch nicht gesagt.
Xenoblade Chronicles X von Tetsuya Takahashi, den vielleicht einige kennen, weil er hat auch Xenoblade Chronicles gemacht, den spirituellen Vorgänger für die Wii und das legendäre Xenogears für die PlayStation damals, das ich sehr verschlungen habe und das sehr auch meine Jugendzeit geprägt hat, sage ich mal.
Mhm. Micha, wir haben es ja auch schon kurz erwähnt im Jahresrückblick Xenoblade Chronicles, weil wir im Dezember schon ein bisschen gespielt haben, aber uns noch nicht bereit genug gefühlt haben für einen Podcast dazu. Mhm. Es ist neben Fast Racing Neo, glaube ich, das technisch beeindruckendste, was man auf der Wii U derzeit sehen kann. So viel haben wir schon gesagt. Mhm. Und es ist eins der schönsten Spiele, die mir auch seit längerer Zeit begegnet ist, weil es ist eine traumhaft schöne Welt zum Erkunden, auf jeden Fall.
Mhm. Wollen wir erstmal sagen, worum es überhaupt geht, so? Also, schöne Welt und so, da kann man sich ja alles drunter vorstellen, so Rahmenhandlung und alles.
Ja, fangen wir an.
Also gut.
Ich geh dann mal so lange Kaffee machen.
Also, Xenoblade Chronicles hat jetzt erstmal überhaupt gar nichts mit den Vorgängern zu tun, das muss man vielleicht erstmal sagen. Also, hat der Xenoblade Chronicles X ist eine komplett eigenständige Geschichte. Man kann da einsteigen, ohne jetzt irgendwie was von den Vorgängern gespielt zu haben.
Ich meine jetzt wirklich Story.
Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Informationen aus dem Vorgänger mitnehmen muss. Hat eine komplett andere Welt. Ist jetzt diesmal sehr viel stärker Science Fiction. Der vorherige Teil auf der Wii, der war so wirklich richtig Fantasy und das hier geht schon ganz deutlich in so eine Science Fiction Richtung und hat eigentlich relativ wenig Fantasy Elemente. Also ich würde man erkennt es eigentlich so, mit dem Vorgänger kann man es kaum vergleichen. Es ist eigentlich sehr viel stärker an den älteren Titeln dran, wo es halt auch so Mechs und sowas gab. Das sind auch genau die Elemente, die hier vorkommen, Raumschiffe, Mechs und hast nicht gesehen. Und halt davon, dass die Menschheit wird von so einer außerirdischen Rasse angegriffen, die die komplette Erde zerstören und es gelingt einem kleinen in Anführungsstrichen einem Kolonieschiff oder so einer Arche dann doch die Flucht und die müssen aber dummerweise landen auf dem Planeten, den sie dann Mira nennen. Die haben halt unwahrscheinliches Glück, weil sie dort atmen können und weil dort Luftverhältnisse und Naturverhältnisse herrschen, wo die Menschen auch tatsächlich leben können. Aber es ist halt irgendwie so ein Planet, das sieht erstmal so aus, als wäre so komplett Wildlife. Da sind halt irgendwie Kreaturen, außerirdische Kreaturen, die so wirklich an Dinosaurier erinnern und so. Es ist alles total fremd und super exotisch. Und das ist auch nicht das komplette Raumschiff, was da irgendwie auf dem Planeten gelandet ist, sondern eigentlich ist es ein Riesending. Also ich würde jetzt mal schätzen, 3-4 Sternzerstörer in einem. Und da ist so eine kleine Wohneinheit dran, so eine Kuppel. Die ist bei einem Angriff, weil die Außerirdischen ist dieser Arche gefolgt, ist der ganze Rest ist irgendwie in die Luft gegangen oder ist zersplittert in 1000 Teile. Und nur diese Kuppel hat halt irgendwie heil nach unten geschafft. Und diese Kuppel, das ist so das Perfide. Die Menschen haben überlebt, die können da in diesen Dingen auch leben. Die haben dann so eine Infrastruktur mit Laboren und Verwaltungsgebäuden und Wohneinheiten und hast nicht gesehen, aber das ganze Ding läuft auf Akku und das wird auch direkt an so einem Turm gezeigt, das ist irgendwie so ein großer so ein Turm, den du halt wirklich auch von Weitem schon sehen kannst und da ist so eine Prozentanzeige und die Zeit, die tickt einfach und die grobe Rahmenhandlung ist, dass die Menschen dann irgendwie versuchen müssen, auf diesem Planeten Mira irgendwie sich zurechtzufinden, zu überleben, Energiequellen zu finden, zu gucken, was geht und das ist halt so eine Mischung aus Exploration und die letzte Menschheitshoffnung doch noch am Leben zu erhalten. Das ist so die grobe Rahmenhandlung. Habe ich alles richtig gesagt? Ich hoffe.
Jo.
Jo. Jo. Jo. Gut, jo. Dann bis morgen. Nemo, du hast gerade schon gesagt, so spiritueller Nachfolger. Also ich meine, es ist ja schon von der Spielmechanik und von der Art, wie man dieses Spiel spielt, ist es ja schon sehr nah dran. Welchen Bezug hast du denn zu dem Vorgänger und warum hast du dich so auf diesen zweiten Teil, nenne ich es jetzt mal einfach, auf den X-Teil gefreut?
Naja, ich sag's mal so. Also erstmal gibt es auf der spielmechanischen Seite gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Das Kampfsystem ist sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ja. Man hat sozusagen in der unteren Leiste, ähnlich wie bei MMORPGs, mehrere Icons, die, wenn man sie dann aktiviert mit dem Steuerkreuz, halt gewisse Effekte oder Kampfanimationen verursachen.
Das ist so ein MMO-Kampfprinzip eigentlich, gell? So World of Warcraft.
Ja, im Grunde, ja, genau. Also in Echtzeit, ja, und wo man bei World of Warcraft normalerweise halt mit der Maus auf ein Icon klickt, läuft das hier über das Joypad und diese Aktionsleiste ab. Ja, die Aktionen, die getriggert werden, die haben dann auch so klassische Cooldowns, ja, dass dann sie halt nicht spammen kann. Mhm. Und das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, gerade in Xenoblade Chronicles, dem Vorgänger.
Mhm. So ein entspannter Kampfmodus, gell?
Naja, es ist nicht wirklich entspannt, falls es halt in Echtzeit abläuft. Und da fängt eigentlich mein erstes Problem mit dem Spiel an, während in Xenoblade Chronicles so nach und nach herangeführt wurde es an dieses Kampfsystem, weil es dann doch gewisse Feinheiten hat. Ja, also es gibt dann zum Beispiel einen Trigger-Moment, wenn man immer wieder taucht dann zum Beispiel die Taste B auf dem Screen und wenn man sie rechtzeitig aktiviert, ja, dann verursacht das einen Heilungseffekt zum Beispiel oder die unterschiedlichen Partymitglieder werden gebufft und hier ist es aber derart überladen, ja, also auf diese Aktionsleiste zu schauen, auf die Cooldowns zu achten, darauf zu achten, wie meine Figur sich in Relation zum Gegner positioniert, weil das natürlich auch unterschiedliche Effekte hat, ob ich von der Seite oder von hinten angreife und plus natürlich dieses ständige B gedrücke, ja, und darauf achten, was wer irgendwie gerade macht, ist halt sehr, sehr anstrengend, weil es halt von Anfang an einfach abgeht. Ja, du hast halt nicht diese klassische Lernkurve, die du normalerweise bei japanischen Rollenspielen hast, dass irgendwie bis in die 10. Stunde rein neue Effekte und Mechaniken aktiviert werden oder erklärt, sondern es ist halt hier einfach direkt straight offen.
Muss ich echt sagen, ich finde das gerade deshalb richtig geil. Ja? Ich habe überhaupt nichts gerafft am Anfang. Ich habe da gesessen und ich habe so oft verloren. Und das, obwohl ich den Vorgänger gespielt habe, ne, der durchaus ähnlich funktioniert, mit dem Unterschied, dass du keine Schusswaffen hast. Dadurch, dass das Ganze jetzt so eine Science-Fiction-Szenario bekommt, hast du jetzt auch wirklich so Sachen wie Maschinengewehr oder sowas. Und später, da kommen wir bestimmt noch zu, ist, was ein separater Abschnitt ist, hast du ja auch Mechs, die natürlich auch so eine große Waffenausrüstung und so haben. Mhm. Aber du kannst halt jetzt auch auf Distanz so richtig arbeiten. Und früher war das halt so, dass du irgendwie mit dem Schwert gucken musst, wie greife ich da an. Hat da schon so einen ganz anderen Bezug zu den Gegnern irgendwie so gehabt. So, und ich habe gar nichts gecheckt. So, ich habe den ersten Kampf so und ich so, was passiert hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? So, ich habe genau denselben Effekt gehabt wie du. So, irgendwelche Sachen ploppen auf und ich so, hä? Und du hast lauter Zahlen. Das sieht auch so ein bisschen aus wie bei Final Fantasy 13, dass da ständig irgendwelche Sachen aufploppen so und dann hast du nicht gesehen. Und dann habe ich so, das hat wirklich gedauert. Also ich habe, glaube ich, so erst nach 3-4 Stunden und so kurz bevor ich richtig frustriert war, so gecheckt, so läuft der Hase. Und jetzt mittlerweile, also ich habe das Spiel so 50 Stunden ungefähr jetzt gespielt, finde ich das Kampfsystem super. Gerade weil das so schnell ist. Also ich finde, so eine große Kritik an sehr vielen japanischen Rollenspielen war für mich halt auch immer, dass die Kämpfe so elend langsam sind. Mhm. Und mir hat das immer gut gefallen, was sie bei Final Fantasy 13, 2 und 3 so probiert haben, dass sie irgendwie Geschwindigkeit reinbringen wollten und so. Und ich finde so, bei Xenoblade ist es so auf einem Punkt, wo es mir als Actionspieler echt super gut gefällt, weil du einfach die Kämpfe sind halt sehr kurz. Also wenn du so auf einer freien Landschaft irgendwie einem Gegner begegnest, dann sind die Kämpfe meistens auch so nach einer Minute oder so vorbei und das finde ich super angenehm.
Mhm. Ja klar, wenn man also ab dem Zeitpunkt, wenn man wirklich durchschaut, wie es funktioniert, dann kommt man auch in den Flow.
Boah, das dauert aber lange.
Es dauert wirklich lange. Also bei mir hat's, ich schätze mal, mindestens 5-6 Stunden gedauert, bis ich verstanden habe, in welcher Reihenfolge ich welche Attacke starten muss, um halt den maximalen Schaden rauszuholen. Und dann geht's halt wirklich sehr, sehr schnell.
Und gerade wenn man denkt, man hat's jetzt begriffen, welche Reihenfolge da Sinn macht, stellt man irgendwie fest in irgendeinem verwirrten Untermenü, dass man ja auch noch verschiedene Stile und Rollen und sowas wählen kann. Und dann geht wieder alles von vorne los, weil du dann wieder einen ganz anderen Talentbaum hast und wieder andere Fähigkeiten, die du einsetzen kannst und so weiter. Also es steckt schon wahnsinnig viel in diesem Spiel drin, was sowohl positiv, aber auch sehr starke Negativpunkte mit sich bringt, weil es halt extrem unübersichtlich ist, dieses ganze Spiel. Also ihr habt es jetzt ja gerade schon angedeutet, das betrifft ja nicht nur das Kampfsystem, das betrifft die ganze Ausrüstungssache. Klar, man rüstet irgendwie Gegenstände aus, man findet Loot, aber allein schon wie diese ganze, ich weiß nicht, ob es nur an der Benutzerführung liegt oder ob es einfach zu viel des Guten ist. Also es gibt verschiedene Waffen, klar. Dann gibt es verschiedene Fabrikanten von Waffen, die wiederum auch Erfahrungspunkte sammeln, wenn du sie mehr einsetzt. Also die Firmen belohnen dich, wenn du ihre Waffen benutzt. Dadurch schaltest du wieder neue Waffentypen frei und so weiter. Und dann kannst du aber auch noch einzelne Waffen upgraden, indem du irgendwie Gegenstände findest. Diese Gegenstände, das sind diese Sim Diamanten, die in der ganzen Welt verteilt rumliegen. Du findest ja nicht wirklich irgendwie Ressourcen, sondern du läufst einfach so drüber und sammelst dann Ressourcen ein. So. Dann kannst du die Waffen wieder upgraden und so weiter. Und dann kannst du wieder Submissionen annehmen, um wieder neue Missionen freizuschalten. Also sich überhaupt in diesem ganzen Menüwirrwarr zurechtzufinden, um überhaupt so zu wissen, wo es lang geht, das hat eigentlich die meiste Zeit gebraucht, finde ich. Weil so viele Kleinigkeiten da drin sind. Dann hast du ein riesen Terminal, wo du hunderte, wirklich ungelogen hunderte von Missionen vorfindest. Ja, es ist ja im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielen, bist du nicht der strahlende Held, sondern du bist halt wirklich ein kleines Zahnrädchen in diesem großen Ganzen. Also du bist Teil dieser Arche, Teil dieses New Las Vegas oder wie das heißt. Wie heißt San Francisco? Nee,
New L.A.
New L.A. war das, gell? Genau. In dieser Kapsel so. Und dann kannst du ja auch verschiedene Berufe annehmen. Also das sind ja nicht nur Missionen, dass du rausgehst und irgendwie so MMO-Style erledige 10 Wildschweine und bring die Zähne zurück. Sowas gibt's natürlich auch ohne Ende. Du kannst auch sagen, ich bin jetzt Mediator und lauf durch das Stadtgebiet und helf Leuten bei ihren Alltagsproblemen. Und man weiß am Anfang gar nicht so richtig, was ist eigentlich mein großes Ziel. Also es fühlte sich stellenweise an wie so ein schau einfach mal, dass wir überleben. Was ich einerseits irgendwie ganz cool fand, dass du nicht der strahlende Held bist, aber es hat mir so wenig Orientierung gegeben am Anfang.
Naja, das ist so der zweite Punkt, eine Gemeinsamkeit mit den alten Spielen von Tetsuya Takahashi ausmacht für mich, ist, dass es in seinen Spielen immer irgendwie darum geht, als Mensch oder als Figur die Welt zu verstehen, in der man existiert. Mhm. Warum ist die Welt so, in der ich gerade bin? Was passiert hier? Wer bin ich? Welchen Platz nehme ich in dieser Welt ein? Und in den früheren Spielen ist das halt in der Regel über die Story geschehen. Mhm. Ja, die Story hatte ich arg mitgenommen, gerade in Xenoblade Chronicles ging es ja darum zu begreifen, warum ist die Welt, ja, warum besteht die aus diesen beiden Titanen, die miteinander kämpfen? Großartig, das war ja so ein bisschen das große Geheimnis des Spiels. Und diese Story, diese Fragen, die schaffen es tatsächlich, ein Spiel von 80, 90, 100 Stunden zu tragen. Ja, weil nach und nach immer mehr entblättert wird und du anfängst halt deinen Platz in der Welt und die Welt selbst zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, dass bei diesem neuen Spiel das nicht über die Story geschieht, sondern über die Mechanik des Spiels. Dass so ganz stark sozusagen dieses ganze überladene System, ja, verstehen musst und lernen musst, das zu verstehen, um zu verstehen, in was für einer Welt du bist und wie sie tickt.
Aber hat das bei dir funktioniert?
Nein, und das hat halt bei mir leider nicht funktioniert. Ich muss sagen, ich habe es vielleicht nur 20, 25 Stunden gespielt. Ich habe nur drei Kontinente gesehen, ja, und hatte dann aber schon, wusste ich schon, okay, es geht einfach so weiter, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch groß was kommt. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich das Gefühl habe, dass die Mechanik eigentlich die ganze Zeit dem Spiel im Weg steht und mich jedes Mal ausbremst, wenn ich das Gefühl habe, gerade in so einen Flow zu kommen. Am eklatantesten wird das für mich im Missionsdesign. Weil man hat ja so einen Strang aus typischen Hauptmissionen, die dann auch gewisse Storyteile enthalten und so eine sehr, sehr minimale Story vorantreiben. Und es gibt noch zig Nebenmissionen und es gibt dann noch Affinity-Missionen, die den Verbund zu meinen Freunden, zu meiner Partner die stärken sollen, ja, die auch sehr, sehr alberne Geschichten erzählen, sage ich mal. Mhm. Das ist so eine ganz, ganz üble japanische Art und Weise, auch oft in so peinlich lächerliche gehen, die dann.
Aber auch
unglaublich langsam und vom Timing her unbeholfen erzählt, sehr oft, ja. Also ich musste sie auch manchmal wegdrücken, weil es mir dann einfach zu dumm war. Und die sollen dann auf der einen Seite halt die Charaktere, sage ich mal, so ein bisschen erzählen, ja, um in die Tiefe zu gehen, damit es nicht nur irgendwie schlechte Abziehbildchen sind und haben aber auch zur Aufgabe, Hauptmissionen freizuschalten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hauptmission geschafft habe und ich möchte gerade zur nächsten Hauptmission gehen, ja, dann ist die sehr oft gesperrt, weil mir angezeigt wird, ich muss so und so viel Prozent der Welt aufklären, entdecken, sehen, ja, und muss noch eine Affinity-Mission mit so und so machen. Oder? War doch so, glaube ich. Habe ich richtig in Erinnerung. Genau, und dann muss ich erstmal rausfinden, okay, die Affinity-Mission, mit wem muss ich die machen? Ah, okay, wo sind die denn? Naja, die werden natürlich nicht auf der Karte angezeigt, ja, also Internet angeschmissen, wo befindet sich diese Person? Ja, dann sehr oft muss ich irgendwelche Gegenstände in der Welt finden. Natürlich wird mir nicht erklärt, wo ich diese Gegenstände finden kann, ja, also Internet auf, welches Monster droppt denn die St. Peters Schraube? So, dann muss ich gucken, wie ich die Welt noch aufdecken kann und dann sind halt irgendwie schon wieder 3-4 Stunden vergangen und dann kann ich endlich die neue Mission in Angriff nehmen, die neue Hauptmission. Und das ist halt ein Spiel, das wiederholt sich ständig. Und das hat mich einfach furchtbar genervt, weil dieses andauernde Gucken müssen, okay, wo finde ich das? Internet, hilf mir bitte. Das hat mich einfach komplett aus dem Flow gebracht. Und gerade wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat und sagt, okay, ich kann heute Abend 3 Stunden spielen, weil ich morgen irgendwie arbeiten muss und da ist halt auch noch das Kind da, dann ist das natürlich doppelt ärgerlich.
Man kommt nicht arg viel weiter, ohne irgendwie sich sehr in diesem Spiel zu verlieren. Gell?
Ja.
Also es ist einerseits ist es extrem befriedigend, auch wenn man irgendwie nur eine Stunde Zeit hat, durch dieses Spiel zu laufen und einfach zu staunen. Also ich finde, das schafft dieses Spiel am Anfang zumindest. Und immer wenn man einen neuen Kontinent oder neue Gebiete erschließt, hat es wieder die gleiche Faszination wie in der ersten Stunde, dass man so denkt, wow, boah, das sieht aber schön aus. Boah, was ist denn da für ein Dino? Also allein dieses Gefühl zwischen diesen Beinen von so einem 15-stöckig hohen, also so hoch wie ein 15-stöckiges Hochhausmonster durchzulaufen und zu wissen, dieses Viech kann ich irgendwann mal besiegen. Ja? Das ist schon unglaublich und das schafft dieses Spiel auch so, diese Welt glaubhaft zu machen. dass das ein lebendiger Planet ist, auf dem wir als Menschheit irgendwie gestrandet sind. Also so dieses Gefühl kriegt dieses Spiel wahnsinnig gut hin. Und bei jedem neuen Kontinent, auch wenn es dann sehr viele so Klischees bedient, also du hast dann manchmal das Gefühl, du läufst jetzt durch die Welt von Avatar und jeder Kontinent ist ja so extrem für sich gesehen. Also es sind eigentlich wie 5 verschiedene Planeten so gefühlt. Aber es ist einfach schön anzusehen. Und dann ging es mir aber immer so, dass ich dann nach 5-6 Stunden auf so einem Kontinent dann immer denke, ja, jetzt habe ich aber auch, jetzt muss ich so viel arbeiten hier. Also meine To-Do-Liste ist länger als meine To-Do-Liste im echten Leben. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und selbst wenn ich dann irgendwie mir so eine Mission dann aussuche, die ich jetzt machen will, dann manchmal ist dann ein Pfeil auf dem Bildschirm, manchmal nicht. Ja, dann kann ich irgendwie meinen komischen Gehilfen fragen, der schickt dann so eine Leuchtrakete raus, manchmal aber auch nicht. Das war mir dann alles irgendwie so undurchsichtig. Und wie du gesagt hast, gibt auch ganz viele solche Missionen, wo du nicht genau weißt, wie du die triggerst sozusagen. Also da hast du zum Beispiel als Missionsbeschreibung, töte die goldene Hera vom Schlimmersee oder so. Ja. Und dann gehst du da hin und dann ist die da nicht. Und dann wusste ich nicht weiter. Und dann habe ich, wie du, auch im Internet geguckt und dann erfahre ich, dass die halt nur kommt, wenn es regnet.
So. Ja, oh Mann, ja.
Und dann war ich halt eine halbe Stunde damit beschäftigt, irgendwie immer wieder in das Gebiet rein und raus zu laufen, dann irgendwie eine Stunde zu schlafen, also im Spiel, um zu gucken, wann es endlich regnet. Und ich habe halt wirklich 3/4 Stunde gebraucht, bis es endlich geregnet hat, nur um dann festzustellen, dass das Monster Level 850.000 hat und ich irgendwie Level 20 und keine Chance habe gegen das Viech. Ja? Ja. Und das fand ich dann so unbefriedigend. Ich meine, es ist natürlich ein riesen Rollenspiel, aber das macht dann irgendwie auch keinen Spaß in dem Moment. Das ist dann irgendwie ungünstig für das Spiel. Micha.
Ich kann halt überhaupt nicht zustimmen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht von mir. Also ich muss eine meiner Xenoblade Chronicles für die Wii, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und das gar nicht mal unbedingt wegen dem ganzen System und so. Also das fand ich schon cool, dass sie das so aufbrechen und es ist so ein Design hat, was auch so diese ganzen Mechanismen, die so etabliert waren, eigentlich in JRPG so aufbricht. Also Xenoblade Chronicles X ist ja auch so wie gar kein anderes JRPG. Das ist ja auf jeden Fall toll. Aber da fand ich halt, also was mich bei dem ersten Spiel oder bei dem Wii-Spiel vielmehr dann auch wirklich total, mich total gepackt hat, war halt so die ganze Geschichte und das ganze Drumherum. Und das ist doch etwas, was Xenoblade Chronicles lange nicht so gut hinbekommen. Das ist so die größte Kritik daran.
Meinst du X? Jetzt.
Ja, X, also das Neue. Das ist ein bisschen verwirrend, weil das X ist ja das Einzige, was den Titel unterscheidet. Aber ich meine jetzt, das alte Spiel hat halt wirklich eine unheimlich gute Geschichte. Und da waren auch so Themen über Leben und Tod, vor allem Tod, auch immer präsent. Und das Spiel hat halt wirklich keine Scheu, dir zu zeigen, wie düster die Geschichte auch sein kann. Und so Sachen so, also eigentlich die üblichen Themen, die man eigentlich so in solchen Stoffen, in so Anime-Spielen oder so irgendwie auch drin hat, die waren auch bei Xenoblade für die alte Wii auch so mit drin, aber wirklich so gut erzählt und so gut inszeniert, dass man unbedingt Bock hatte, das weiterzuspielen. Und allein so die Idee, auf 2 Titanen zu laufen.
Das ist großartig.
Das war so faszinierend. Und ja. Dann reden sie auch so darüber, ja, wir erreichen jetzt das Knie und wir laufen jetzt bald über das Schwert. Und das ist so toll. Also das schafft Xenoblade. Also ich finde gut, dass sie nicht genau dasselbe gemacht haben. Ich finde das mit dem Planeten finde ich auch geil. Ich finde das Explorative, es ist auch, da stimme ich komplett zu. Es ist total faszinierend an diesem Spiel. Nur die Geschichte ist wirklich etwas, was nicht so gut funktioniert. Also weil es einfach ein paar Klischees zu viel hat, sich zu sehr auf Stereotypen verlässt. Die brechen ein bisschen auf, wenn man diese Nebenmissionen spielt. Also wenn man nur die Hauptmissionen sieht, ist die Geschichte wirklich beschissen. Also wirklich scheiße. Also die ist wirklich nicht, der Rahmen ist total cool mit dem, ich finde so diese Idee, dass sie da lotlanden, finde ich super, aber sie holen da nicht so viel raus. Und eigentlich sind diese ganzen interessanten Fragen, die man eigentlich so aus der Xenoblade 3 auch kennt, eher so in diesen Nebenmissionen versteckt. So, da geht's dann auch wirklich tatsächlich um Religion oder halt auch um Rivalitäten innerhalb von New LA war das jetzt, ne? Also in dieser neuen Stadt, also in dieser Raumstation, muss dann so Konflikte lösen zwischen verschiedenen Parteien, zwischen politischen Gruppierungen und so. Und davon merkst du natürlich nichts, wenn man diese Hauptmission irgendwie spielt, so. Und das ist ein bisschen schade, dass sie das nicht ein bisschen weiter in diesen Vordergrund gerückt haben, weil da steht natürlich dann eher so das Erforschen so im Vordergrund. Aber trotz dieser Defizite in der Dramaturgie, also für die Geschichte allein lohnt es sich nicht, Xenoblade Chronicles X zu spielen. Aber ich bin selbst überrascht, wie gut dieses total komplexe Spielsystem bei mir funktioniert. Weil ich immer durch dieses Setup am Anfang, durch dieses, wir sind notgelandet und am Arsch und wir müssen jetzt irgendwie aus der Situation raus, hatte ich immer dieses, du musst deinen Beitrag leisten, gefühlt.
Ja, das stimmt, das kriegt's hin.
Sei ein guter Soldat.
Ja, genau. Ja, so Starship Troopers kriegst du, sei ein guter Soldat. Aber es funktioniert total gut, weil das Spiel sagt ja am Anfang, es gibt ja wirklich eine lange Einleitung, es geht ja eine Stunde, das Spiel erzählt dir eine Stunde lang, was du mit Jobs und so machen kannst. Und du kannst ja irgendwie aus 8, 9 Berufen auswählen. Die gehen so von Beschützer bis hin zu Erforscher und je nachdem variieren dann auch immer so deine Aufgaben so ein bisschen und auch so.
Weil man dazu sagen muss, das klingt jetzt ein bisschen krasser, als es eigentlich ist. Also du ordnest dich einer Liga, einem Clan sozusagen zu, was dann quasi wie Berufe klingt, aber im Endeffekt machst du eigentlich immer das Gleiche.
Ja,
außer dieser Mediator unterscheiden die sich ja nicht. Also entweder gehst du halt hin und baust halt irgendwie Förderstationen oder du gehst halt hin und sammelst oder, also aber du bist trotzdem die ganze Zeit in der Welt unterwegs und erforscht. Also eigentlich sind es alles Erforscherberufe, nur mit minimalen Unterschieden.
Ja, ja, das ist aber trotzdem nett, dass du dann trotzdem so einen Fokus irgendwie legen kannst. Also ich war ganz klar jemand, der irgendwie erforschen wollte. Ich wollte halt diese ganzen anderen Rettungskapseln finden, aus der ich auch selbst entsprungen bin. Du als Spieler wirst ja gefunden von einer Protagonistin, die dich dann halt rettet und die erklärt dir, dass dann halt während des Abstoßes ganz viele von diesen Kapseln in der Landschaft verteilt sind. Und ich fand die Aufgabe direkt so ansprechend, dass ich dann gesagt habe, okay, das will ich machen. Ich suche jetzt nach diesen Kapseln. Und hatte dann direkt das Gefühl, ich habe einen Sinn. So. Und sind wir ehrlich, also so sehr wie japanische Rollenspiele mögen, das mit dem Sinn klappt nicht so immer. Es gibt manchmal so Spiele, wo du denkst, so, was mache ich hier eigentlich so? Und das kriegen sie bei Xenoblade Chronicles ist echt gut hin. Und dadurch, dass es so komplex ist, hat das irgendwie für mich auch eher so das Gefühl von so einer dynamischen, ich will nicht sagen Wirtschaft, aber irgendwie so eine Welt, die man dann selber auch entdecken muss. So. Und das, was Memo sagt, so diese Rolle finden, so wie funktioniert der ganze Scheiß eigentlich? Wie ist das hier so mit diesem ganzen Waffen und dies und das, das fand ich irgendwie total faszinierend. Also es hat mich auch am Anfang überfordert, weil du machst da wirklich Menü für Menü für Menü auf und es gibt ja auch wieder so wie bei dem alten Xenoblade so ein Teil, so ein Baum, wo Beziehungen zu den Figuren zueinander noch gestellt für diese Affinity-Missionen, die es da gibt, die verändern ja auch die Beziehungen zueinander, so dass du einige Missionen erst dann freispielen oder erst dann spielen kannst, wenn das Verhältnis zu bestimmten NPCs dann auch besser geworden ist, weil du bestimmte Aufgaben verhältst. Solche Sachen. Aber ich fand das erstaunlichweise faszinierend. Und was mich am meisten umgehauen hat, dass so nach 25 Stunden, 30 Stunden, also nach echt viel Spielzeit, kriegst du dann Zugriff, die Lizenz im Spiel für Mechs. Die heißen Skells im Spiel, im Original heißen die Dolls, aber es hat sich wohl nicht so gut übersetzt. und das verändert das Spiel nochmal komplett. Das ist so, du hast irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie ein neues Spiel war. Dann hast du plötzlich diese Mechs und dann verlagert sich so diese Größendimension. Du bist vorher wirklich bei diesen Dinosauriern vorbeigelaufen und gedacht so, ne, also der darf mich nicht mal anniesen, ich flieg da weg. Also der atmet mich, der guckt mich an und ich sterbe, weil der so viel XP hat. Und dann sitzt du plötzlich in diesem Roboter drin und dann bist du ja auch größer und hast dann einfach eine mächtige Maschine und plötzlich kannst du es nicht
nur mit größeren... Und fliegst durch die Welt vor allem.
Ja, ja, also du kannst es nicht nur mit größeren Gegnern aufnehmen, also deine Kampfmöglichkeiten sind und deine Stärke verlagert sich nicht nur, sondern du hast aber auch ganz andere Reisemöglichkeiten, weil du dich dann zum Beispiel in ein Auto verwandeln kannst, dann bist du viel, viel schneller unterwegs, statt zu Fuß, und du kannst dann auch später mit den Dingern fliegen und wirklich hoch in die Luft und diesen ganzen Kontinent sehen, und das ist so, also das ganze Spiel ist dann nochmal ganz anders, und das hat mich richtig geflasht, dass sie es nochmal so hinkriegen, dich dann da nochmal so richtig zu überraschen.
Ich muss noch mal kurz was sagen zu dieser Welt, weil ich könnte jederzeit auf eine gute Story verzichten, wenn mir das Erkunden der Welt selbst Spaß machen würde. Und die Welt ist wunderschön, ohne Zweifel, und sie ist auch gigantisch. Und auch diese großen, riesigen Gegner, die man da sieht, und wie Manuel es richtig sagt, die werde ich irgendwann mal bekämpfen können. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sogar gegen Gott kämpfen kann. Ich hatte aber auch da das Problem, dass ich da nie wirklich reingekommen bin, was unter anderem an diesem Kartensystem liegt. Mhm. Also man hat auf dem Wii, auf dem Gamepad, auf dem Screen hat man eine Karte, die in, ich glaube, in Hexafelder aufgeteilt ist, wo ich sozusagen für jeden Landstrich sehen kann, was ich da entdecken kann und was ich da aktivieren kann. Und es ist halt so ein Abarbeiten. Es kam mir ein bisschen teilweise rüber wie so Lebensberatungsbücher, die mir ganz genau sagen, was ich erfüllen muss, irgendwie, um halt ein glücklicher Mensch in dieser großen komplexen Welt zu werden, ja, knüpfe Freundschaften, mach jedes Jahr eine Reise. Und so ein bisschen funktioniert auch
Besuche das. Besuche Podcast-Freunde.
Suche Podcast-Freunde, genau. So funktioniert auch das Spiel für mich, ja. Also, dass ich ständig im Grunde eigentlich sehr explizit erklärt bekomme, auch was ich zu tun habe und dadurch zum Beispiel auch Geheimnisse komplett flöten gehen. Ja, also es gibt halt keine Schatztruhen, sondern sämtliche Schätze, die Welt zu bieten hat, sind halt in Form von leuchtenden Kristallen einfach wahllos auf der Karte verstreut, so dass ich halt durch ein Gebiet laufe, nicht indem ich einfach schnurstracks eine Linie von A nach B zurücklege, sondern halt im Zickzack über diese Karte laufen muss, um halt all diese leuchtenden Kristalle einzusammeln. Und sowas stört mich einfach. Ich habe halt das Gefühl, das Spiel nimmt mich halt in der Hinsicht ständig an die Hand, indem es immer sagt, hey, hier, guck mal hier musst du hin und hey, guck mal da, das musst du jetzt machen und ey, hast du schon irgendwie ins Menü gesehen und halt deine Talentpunkte verteilt und das hat mich genervt. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr großer Dark Souls Fan. Und da geht halt das Konzept, eine Welt zu entdecken, die mir unbekannt ist und voller Geheimnisse, geht halt vollkommen auf, weil das Steuern des Spielers halt viel, viel eleganter geschieht. Es geschieht halt durch die Abkürzungen und durch das Design der Welt, ja. Mhm. Also es ist kein Zufall, dass man da, wo es dann irgendwo halt in den Keller runtergeht, ein kleines Lämpchen installiert ist, dass der Lichtschein aufhält und ich sehe, ah, okay, was ist denn da hinten eigentlich, ja? Oder halt da bröselt irgendetwas an der Wand oder an der Decke irgendwie und ha, mal schauen und dann entdeckt man was Neues. So elegant ist es leider nicht gelöst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie haben sich einfach zu viel vorgenommen. Es ist halt so ein bisschen die alte Krux. Wie schaffe ich es, die Komplexität eines MMORPGs in ein Singleplayer-Game zu verpacken? Ja, das kann gut gelingen, wie bei dem Wii-Spiel, aber es kann auch zu viel sein und so eine ganz merkwürdige Guidance dadurch bedingen, wie jetzt in X.
Mhm. Ich muss da aber ein bisschen widersprechen. Also ich bin auch ein riesen Dark Souls Fan und ich gebe dir recht, also dieses Erforschen der Welt funktioniert da unheimlich gut. Aber das sind so zwei Paar Schuhe, weil ich finde bei Xenoblade Chronicles X, das fühlt sich eher so an wie eine Space Safari. Mhm. Also das hat halt gar nicht so, also es ist ja eine offene Landschaft. Also ich kann mich jetzt irgendwie, da gibt's ja kaum Höhlen oder irgendwie solche Sachen und, diese Dark Souls ist ja eher so, dass du durch Verliese, durch alte, vergangene Welten hindurchgehst, die auch alle irgendwie eine Geschichte haben. Sowas gibt's bei Xenoblade auch, also es gibt auch Ruinen, aber die erzählen dir jetzt keine Geschichte, sondern es ist dann eher so, dass es dann eine Zwischensequenz gibt und die sagt so, ja, hier war mal irgendwie dies und das. Darauf legt das Spiel auch überhaupt gar keinen Wert. Das ist wirklich eher so wie, also Safari finde ich ist da schon ein passender Begriff, weil man läuft da so durch diese Wildlife und du muss einfach Spaß, also der Reiz besteht darin, wie weit kann ich diese Weite ausnutzen? Wie weit kann ich gehen? Bis zum Horizont und weiter. Das ist eher so dieses Gefühl.
Aber warum verschenkt dann zum Beispiel das Spiel von Anfang an durch diese Karte den Fakt, wie viele Kontinente es gibt? Das verstehe ich zum Beispiel.
Dieses Erkunden, das stimmt.
Ja, genau. Warum das Erkunden an selten, es geht nie um die Frage so irgendwie, wie groß ist diese Welt oder wo werde ich, weißt du, wie weit kann ich gehen? Das ist von Anfang an klar. Es geht eher darum, okay, welche Monster erwarten mich denn auf dem nächsten Kontinent? Aber ich habe halt drei Kontinente gesehen, wie sieht der aus, ja. Und ich finde halt, auch da ist eigentlich das erste Gebiet, gerade durch diese riesigen Dinosaurier, ist eigentlich das Aufregendste. Ich werde jetzt nicht sagen, was die beiden anderen Gebiete sind, weil das durchaus ein Spoiler sein kann, ja. Aber ich finde, das, was danach kam, war nie wieder so beeindruckend und cool eigentlich wie diese allererste Welt.
Ich überlege gerade, wie ich das Spoiler frei. Es gibt eine Vulkanlandschaft, die fand ich so geil.
Okay, die habe ich nicht gesehen.
Ich weiß nicht, ja, die kommt danach, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Also das zweite ist dieser Dschungel, der Avatar.
Genau, bei 50. Ja, das stimmt. Der zweite ist sehr Avatar-mäßig so. Fand ich aber echt gut gemacht, da habe ich auch so gesagt, was ist das denn? James Cameron hat mitgemacht. Aber da gibt's dann später so eine Vulkanlandschaft, so viel kann man sagen, und die fühlt sich halt auch komplett anders an als diese ersten Gebiete, wo ja alles irgendwie noch grün ist, gibt auch noch so eine Steppe. Die Steppe ist so ein Punkt, wo ich dachte, ja gut, ist geil gemacht so technisch, aber rockt mich jetzt nicht so sehr wie diese Avatar-Landschaft, wo du auch so eine Komplexität in der Landschaft so drin hast. So.
Aber der Punkt, den Memo meint, ist mit dieser Karte. Also einerseits ist das Wii U Gamepad mal wirklich gut genutzt. Ja? Also du hast jegliche Informationen sofort irgendwie auf Zugriff unten. Aber dann auch wieder zu viel des Guten. Und ich glaube, das ist so das Grundproblem des ganzen Spiels. Mir kam Xenoblade Chronicles immer so ein bisschen vor, oder X jetzt, vor wie so ein Angeberfreund. Wisst ihr, was ich meine? Also so, eigentlich, den mag man irgendwie total gerne und dann trifft man sich mit dem oder mit ihr und dann fängt er an, irgendwie nur über seinen Job zu reden und was er jetzt wieder Geiles gemacht hat und was er sich irgendwie Tolles gekauft hat. Und dann erzählt er dir eine Viertelstunde lang von seinem neuen Auto und dem Einspritzmotor und bla bla bla. Und du willst es eigentlich gar nicht wissen. Dir würde schon die Information reichen, wie es ihm geht und irgendwie, man hat immer so das Gefühl so, ja, jetzt lass uns doch mal über was Interessantes reden. Ja, so, ich habe dich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Erzähl mir doch was Spannendes aus deinem Leben. Und der fängt immer nur an, ja, und nächste Woche fahre ich dann noch in den Urlaub und das war super teuer und wir gehen auf eine Luxusjacht und nur so diese Materialschlacht. Und das habe ich dann immer so das Gefühl, Xenoblade Chronicles X, immer in den Momenten, wo es dann so ein bisschen persönlich wird, wo du dann irgendwie auch was von den Charakteren erzählt bekommst, kommt wieder einer um die Ecke und sagt, übrigens, es gibt hier noch 15 Rüstungsfirmen, mit denen du die Punkte machen kannst. Und dann wirst du mit irgendwelchen neuen Mechaniken zugekackt oder noch mehr Features oder mit noch mehr Auswahl und mit noch mehr To-Dos. Und das war immer so mein Problem mit dem Spiel, dass ich dann immer so abgeschreckt wurde von der Menge und von der schieren Masse, die in diesem Spiel drin ist. Und dass das Spiel selber sich aber auch so dafür feiert. Also,
ja, es hat ein bisschen was so Japan kann's immer noch.
Ich genau.
Also und wir können genauso hart klotzen wie der Westen und all diese coolen Features einbauen und eine riesige Welt anbieten, die ihr noch nicht gesehen habt und schaut mal, was wir aus der Wii U rausholen können. Ja, und dieses Angeberhafte, das verliert das Spiel. Also hat zumindest für mich in 20, 25 Stunden nie verloren.
Komisch, ey. Ich habe immer gedacht, das Spiel wäre vor allen Dingen zugänglich. Also jetzt gerade auch wegen der Karte. Das nie so empfunden. Weil, also man hat ja auch zum Beispiel in dem Vorgänger auch schon gewusst, wie diese Titanen aussehen. Also da hast du jetzt auch nicht so dieses Erforschungsgefühl. Also klar, es fühlte sich neu an, weil du auf so Kreaturen rumläufst. Das war dann natürlich schon was Neues. Aber am Ende sahen die Landschaften aus wie...
Ja, ja, klar. Man hatte schon eine Idee, aber es war halt kein... Ich habe es nie als Abarbeiten empfunden. Mhm. Weißt du, ich habe es nie empfunden so, okay, ich bin jetzt auf dem Schwert oben, ja, 40 Stunden später und ich muss das jetzt abarbeiten, um dann das nächste Gebiet abzuarbeiten. Ja. Und durch diese Map in dem neuen Spiel und die ganz klare Struktur dieser Map und halt eine Icon-Kennzeichnung, die mir sagt, was ich in dieser Ecke gerade machen muss, und unter Prozentanzeige, wie viel von der Welt ich jetzt erkundet habe, ist es halt wie ein Job. Und ich meine, okay, es ist im Spiel auch ein Job. Das ist der Job, den ich im Spiel habe. Mhm. Aber ich finde es halt sehr ungelenk, wenn die Aufgabe, die ich im Spiel habe, sich sozusagen auch in der Realität äußern muss. Nur weil ein Spiel von Langeweile handelt, muss ich mich ja als Spieler nicht langweilen. Mhm. So und
siehe Papers, Please. Genau.
Siehe Papers, Please, ja. Und das hat mich sehr gestört.
Also ich finde, da bin ich echt komplett anderer Meinung. Also ich glaube nämlich, dass diese Vielfalt...
Ja, okay, deine Meinung halt. Ja. sorry, ich musste sein.
Nein, im Ernst, also ich fand diese, da bin ich ja selber auch überrascht. Also ich bin ja eigentlich total der Story-Mensch. Und ich muss auch sagen, das ist auch wirklich mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Da bin ich wirklich enttäuscht, weil das hat mir bei einem Vorgänger unheimlich gut gefallen. Aber ich bin selbst überrascht, wie gut mir das mit dieser ganzen Vielfalt gefallen hat. Ich fand das super cool, so nach 20 Stunden denke ich, Mensch, das hast du noch nicht ausprobiert. Mach doch mal das. Und dann, dass dieses Spiel überhaupt über diese lange Zeit nicht, also diese Aufgaben sind zwar routiniert, tu dies und hol das, aber es gibt so viele Möglichkeiten, diese Aufgaben anzugehen und so kleine Tweaks in allen möglichen Stellen vorzunehmen, dass sich das trotzdem irgendwie für mich nie nach Routine angefühlt hat. Komischerweise. Mhm. Also ich weiß genau, was ihr meint, weil macht ja im Grunde, es gibt ja auch so manchmal so total bescheuerte Fetch-Quests irgendwie, die, wo wirklich in der Geschichte auch nicht mal ein besonders guter Grund dafür gefunden wird, warum du die machst so. Also es ist ja ein grundlegendes Design-Element irgendwie, aber es gibt ja gute Möglichkeiten, so etwas zu kaschieren oder dem Spieler wirklich einen Grund zu geben. Das schafft das Spiel halt eben nicht. Aber komischerweise dachte ich immer so, ey, geil, dann nutze ich die Gelegenheit doch mal was komplett anderes, ein komplett anderes Setup ausprobieren. Dann bin ich also in die Stadt gelaufen, hab irgendwie Läden abgegrast, hab dann irgendwie andere Aufgaben angenommen, hab dann die Skills ein bisschen alles gelegt, hab Waffenmodifikationen angelegt, super. Und dann so nach diesen 20, 25 Stunden irgendwie, wo ich so immer darauf hingearbeitet habe, diese Mech-Lizenz zu nehmen, habe ich wirklich so die Angst gehabt, so ey, jetzt kann da wirklich nichts mehr passieren. Jetzt krieg ich die Roboter und dann ist das Spiel so, dann bin ich unbesiegbar und kann nichts mehr passieren. Nein, also dann öffnet sich ja nochmal eine neue Möglichkeit. Das ist einfach nur eine andere Art und Weise, es zu spielen. Und ich habe selbst nach diesen 50 Stunden immer noch das Gefühl, ich habe noch eine Menge zu entdecken. Nicht, was die Geschichte betrifft. Also da ist wirklich, ich glaube auch nicht, dass da am Ende irgendwie Also Leute, die es vielleicht jetzt schon durchgespielt haben, können uns ja in den Kommentaren korrigieren. Aber so von der dramaturgischen Kurve fühlt sich das jetzt nicht so an, dass ich denke, boah, da kommt das Steuert jetzt auf einen richtig geilen Twist irgendwie zu.
Es gibt noch was storytechnisch, ich will nichts spoilern, was nochmal die Dramaturgie verschärft. Ja? Also, aber da muss man schon sehr lang für aushalten,
aber nicht damit, so geil,
damit man an die Stelle kommt.
Es ist jetzt nicht so geil, dass man irgendwie ein Spiel dafür so lange spielen muss. So. Und aber ich fand finde ich halt sehr beeindruckend, dass dieses einfach irgendwie, dieses ganze Spiel, dieses Credo, das, was ihr so vielleicht so als Angeben empfunden habt, habe ich immer so empfunden als so, als Anbieten, als das geben wir dir als Spieler. Du kannst machen, was du willst. Guck mal hier. Das kannst du noch machen und das kannst du machen. Und gerade so, wenn man sich so Sachen, was kann man dagegen halten? Final Fantasy 13.1, wo du so eine Schnur entlang läufst irgendwie, das ist so totale Gegenentwurf. Und ich bin sehr beeindruckt, dass es überhaupt so in der Komplexität funktioniert. Und ich habe nicht mal angefangen, in diesen Multiplayer einzusteigen. Da gibt's ja irgendwie noch einen Multiplayer-Modus.
Den habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Der ist ja nicht so richtig Multiplayer.
Ich kann dazu nicht sagen.
Mingle-Player?
Ja, eher so, oder? Also ich meine, das ist so irgendwie, keine Ahnung, also ich hab's nicht vom Spiel allein heraus habe ich nicht verstanden, was dieser Multiplayer genau ist, weil man läuft ja nicht wirklich im Koop irgendwie durch die Welt.
Aber weißt du auch, der Multiplayer ist halt auch so ein Ding. Unser Spiel hat auch Multiplayer.
Genau. In irgendeiner Form.
Nie wirklich durchdacht irgendwie, aber irgendwas eingebaut, damit auch das Feature noch dabei ist.
Doch, du hast doch so kooperative Squad-Einsätze, das hast du auf jeden Fall, aber es ist ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Also ich finde, ist nicht so zugänglich wie bei. Es ist nicht so ein Hop-In-Multiplayer, habe ich das Gefühl. Also man kommt da nicht so gut an die Spiele dran, wie zum Beispiel bei Need for Speed ist es zum Beispiel sehr einfach gelöst, dass du da so zwei Menütasten drückst und dann bist du sofort im Rennen. Hier ist das so ein bisschen frickelig. Also ich habe da auch Schwierigkeiten gehabt, irgendwie so mit Leuten ins Spiel ranzukommen, aber ich habe das nicht mehr ergründet. Also ich kann jetzt gar nicht so viel zum Multiplayer sagen, bis darauf, dass wir gemeinsam gegen Monster gekämpft haben. Es fühlte sich halt an wie so ein Raid aus einem MMO so. Da enthalte ich mich lieber, bevor ich irgendwie Scheiße
erzähle. Ja, ich hab ihn nicht gespielt, ich kann mir wenig zu sagen. Was auf jeden Fall ist, man trifft Leute aus der Freundesliste. So, die stehen dann irgendwo mal auf der Karte rum. Und dann kann man die quasi so ansprechen und was mit denen machen. Das ist mir ein paar Mal passiert, genau. Ja, aber wie gesagt, man hat schon auch so das Gefühl, es ist ein tolles Spiel insgesamt, wenn man Bock auf sowas hat. Also man muss schon sehr speziell Lust darauf haben. Man kann es, glaube ich, auch nicht jedem empfehlen, aber ich finde, allein die Welt ist absolut sehenswert. Das Kampfsystem finde ich nach wie vor sehr gelungen. Und wie du gesagt hast, Micha, es macht halt einfach gewisse Dinge deutlich anders, als man es von JRPGs kennt. Und deswegen mag ich das auch. Und es gibt aber eben auch ganz viele Stellen, die mich nerven. Also was ich zum Beispiel auch ganz furchtbar finde, ist dieses, wenn man, ich habe es dann eine Zeit lang mal versucht, nur auf dem Wii U Gamepad zu spielen im Bett. Und das geht überhaupt gar nicht. Also das hat so viele Menüpunkte, so viel Text und es ist so dermaßen klein geschrieben, dass du wirklich Augenkrämpfe kriegst, wenn du es versuchst, auf dem Wii U Gamepad zu lesen.
Also ich spiele auf einem 52 Zoller und da ist die Schrift schon klein. Das ist aber auch ein Mangel, den hatten sie mit dem Vorgänger und da gab es noch nicht mal HD-Auflösung. Ich weiß nicht wieso, aber das ist halt auch vom Interface sehr kompliziert und da hat es auch wirklich so eine Verwandtschaft zu MMOs, weil meine Freundin zum Beispiel spielt sehr gerne Final Fantasy 14 online so und das ist ja auch so mit Ach und Krach auf die Konsole portiert. Xenoblade fühlt sich schon deutlich eleganter als das an, aber ist ähnlich komplex, also so 1000 kleinen Menüs und Schriften irgendwie. Also wenn sie die Schrift größer gemacht hätten, hätten sie einfach nicht so viele Elemente irgendwie unterbringen können. Es hätte dann nochmal Platz und nochmal Menüs bedarft. Also das ist so man kann es auch mit Pro-Controller spielen, habe ich nicht ausprobiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da, allein weil die Kartenfunktion auch irgendwie fehlt und so. Und auch so Chat-Funktionen für Multiplayer fallen dann irgendwie weg und einfach so Zugriffe, wo du normalerweise durch 3-4 Menüs gehst und du kannst ja irgendwie, das Spiel pausiert übrigens auch nicht. Das ist auch ganz interessant. Das ist halt die ganze Zeit konstant am Durchlaufen, was sich dann auch sehr MMO-artig irgendwie anfühlt. Aber du kannst halt auch währenddessen halt irgendwie 1000 Sachen noch justieren und hast nicht gesehen. Also es fühlt sich sehr, sehr kompliziert an.
Ja, Memo, was ist denn dein Fazit? Du hast dich sehr drauf gefreut. Man hat es jetzt ja schon mehr oder weniger rausgehört, aber hast du es jetzt dann bleiben lassen oder wirst du hin und wieder mal wieder eine Runde spielen?
Naja, also ich werde mir mal die Vulkanlandschaft ansehen. Das hat ja der Michael jetzt doch schmackhaft gemacht, aber ich kann es nicht rein herzens empfehlen. Auch weil ich seine frühen Spiele sehr, sehr mag Und eher die empfehlen würde. Ich würde, nee, von Tetsuya Takahashi. Ich würde allen empfehlen, Xenogears zu spielen für die PlayStation. Mhm. Ein Spiel, das mich, wie gesagt, sehr, sehr geprägt hat und das sehr viele Elemente hat, die auch hier wieder zum Einsatz kommen, aber, also gerade erzählerische und was das Sujet betrifft. Und aber sehr, sehr schon in Vollendung und auf eine sehr geschickte Art und Weise. Und auch der Wii-Teil ist super. Aber ich glaube, ich werde auch gar nicht die Zeit finden. Vielleicht ist dieses Spiel, vielleicht ist X eine Art Rorschach-Test auch. Weißt du, jeder, vielleicht erzählt ja auch, dass das Spiel dir gefallen hat, besser als Manu und mir, etwas über dich und erzählt aber auch über uns. Weißt du?
Ja.
Und es bräuchte wahrscheinlich ein paar gute Wochen Analyse, um herauszufinden, was es ist. Aber ich kann's, ja, ich bin gerade ein bisschen am laut denken, deswegen klingt's vielleicht ein bisschen wirr, aber ich es gibt sicherlich Menschen, denen man es empfehlen kann. Mhm. Ich würde es nicht Menschen mit Kindern empfehlen oder Kindern, die irgendwie nur in einem Alter sind, wo man sich doch kümmern muss um sie, weil eben neben der reinen Spielzeit, die das Spiel dann anbietet, auch sehr viel Recherche vonnöten ist hinter den Kulissen im Internet, meiner Meinung nach, und sich das Ganze dann doch summiert auf eine ganz gute Stundenzahl, denke ich mal.
Mhm. Ja. Man kann es vor allem Leuten empfehlen, die sagen, ich kaufe mir gerne ein Spiel und dann spiele ich dieses eine Spiel, bis ich damit irgendwie abgeschlossen habe und dann kaufe ich mir das nächste.
Nee. So, ich meine, oder anders, ich empfehle es allen Menschen, denen es nicht so wichtig ist, auf eine Welle zu reiten.
Mhm.
Also, weil ich habe zum Beispiel Final Fantasy XIV, habe ich durchgespielt. Ich habe da die Main Quest durchgespielt und bin viel besser zurechtgekommen. Da bist du halt wirklich irgendwann so richtig drin und dann auch schon recht früh, ja. Und dann ballerst du das Spiel halt weg, ja.
Mhm.
Aber hier bin ich, wie gesagt, hier ging's einfach nicht. Sorry. Sorry, Nintendo. Ja, falls ihr mithört.
Ja, er hat's herausgehört. Also ich kann es sehr empfehlen, aber das ist auch komisch. Ich überlege auch selber, woran es liegt, weil ich finde zum Beispiel Skyrim tot langweilig. Und Skyrim hat ja auch eine Riesenwelt mit 1522 Aufgaben. Ich weiß nicht, irgendwas macht da Klick bei mir. Es liegt vielleicht auch an diesem Steampunk-Science-Fiction-Setting oder so. Es ist so die ganze Mischung. Klar, es ist halt auch dadurch, dass es Anime-Stil ist und so, spricht es mich auch nochmal an. Aber ich finde das Ganze irgendwie hat es bei mir geklickt. Und am Anfang sah es nicht so aus. So die ersten 4 Stunden so, what? Und dann aber nach einer Zeit dachte ich so, boah, geil. Und dann konnte ich irgendwann nicht mehr aufhören. Dann hat es halt irgendwie so schon so ein leichter, ich will nicht sagen Suchteffekt. Aber es war ein Suchteffekt. Ich wollte dann einfach, also wenn ich angefangen, man hat immer das Gefühl, so dieser Progress, der hat sich dann einfach so, ich wollte dann immer so ein kleines bisschen was schaffen. Und auch wenn ich nur eine Stunde gespielt habe, ich mich immer über jeden Punkt gefreut, den ich dann gekriegt habe. Und das ist komisch, es ist selten, dass es bei Spielen so funktioniert, bei mir. Und da hat es bei mir irgendwie total geklickt.
Darf ich noch was fragen zu dem, ihr habt es ein bisschen weiter gespielt als ich, glaube ich, oder du, Micha vor allem. Mhm. Am Anfang kommt einem das Spiel total imperialistisch vor. Also die landen auf diesem Planeten, oder mir, also ich sage, kann ja nur von mir reden, die landen auf diesem Planeten und wir sind ja eigentlich als Menschen die Eindringlinge.
Ja.
Und es hat aber immer so einen, alle Militärmenschen und so, mit denen man redet, die tun immer so, als müssten wir uns jetzt diesen Planeten untertan machen und als wären diese Tiere und Lebewesen, die man dort trifft, niedriger als wir Menschen. Ist das ein Spiegel, also ist das eine Gesellschaftskritik, weil bis jetzt ist mir das nicht begegnet als Kritik, sondern eher als überlegene Arroganz, weil die auch, man trifft ja dann zum Beispiel diese kleine Kartoffel und das ist ja ein Ureinwohner des Planeten und das Spiel hat mich so dermaßen angenervt, weil jeder meiner Charaktere, meiner Partymitglieder sich nur lustig macht über diese Kreatur, die aber auf diesem Planeten beheimatet ist, ja. Wir sind die Besucher und die dissen dieses Viech die ganze Zeit und dann habe ich noch einen zweiten Kollegen, über den wird sich auch ständig über seine Hautfarbe lustig gemacht. Also das hat dann auch ganz klar rassistische Töne, dieses Spiel. Und ich habe mich bis jetzt gefragt, so, haben die Macher das nicht gemerkt? Also ist das wirklich ist das deren Überzeugung oder wird diese Thematik dann noch aufgegriffen später und quasi umgedreht?
Naja, also
oder,
man sieht ja schon im Intro, dass auf der Raumstation eine große amerikanische Flagge ist.
Mhm.
Und das hat schon einen Grund.
Okay.
Also das kann ich sagen. Also es gelingt.
Also es ist nicht unbedacht von
ihm. Es wird ja irgendwann sogar, glaube ich, thematisiert.
Total, ja.
In der Cutscene, also die habe ich doch irgendwie wahrgenommen, wo irgendwann die Frage auftaucht, ob es denn okay ist, all diese Lebewesen zu töten und diese Tiere. Und dann, ja, halt die übliche Antwort, ja, durchhalten, da müssen wir durch, ja. For richtig, the greater richtig. Good.
Ja. Es ist, also es gelingt denen nicht so hundertprozentig, wie gesagt, das ist halt auch die Schwäche, das in so ein Konzept zu gießen, dass du dann am Ende total geflasht bist, dass du dann vielleicht als Bösewicht oder so dastehst. Jedenfalls bisher nicht, nach diesen 50 Stunden. Kann ja sein, dass am Ende des Kapitels das dann nochmal so umgedreht wird. Aber diese Vibes sind da und das wird auch thematisiert. Und es hat schon einen Grund. Also ich habe mich am Anfang gewundert, so, ist doch ein japanisches Spiel. Wieso ist das jetzt hier ein amerikanisches Raumschiff?
Mit asiatischen Gesichtern.
Ja, ja, auch mit so, genau, mit so Anime-Gesichtern. Und das hat mich schon ziemlich irritiert. Aber so, je weiter du kommst, so, also ich habe eher so wirklich auch die Theorie, dass sie halt irgendwie was gesucht haben, was auch in dieses Spielkonzept reinfährt. So, sie wollen natürlich ein Spielkonzept haben, wo es um Eroberung geht, wo es darum geht, einen Planeten anzueignen und so. Und das ist so am Anfang so ein bisschen als Rettungsmission getarnt. Du merkst aber auch schon im Verlauf der Geschichte, dass es da halt verschiedene Parteien in der Raumstation gibt, die unterschiedliche Interessen haben, auch politisch. Mhm. Also es wird am Anfang auch direkt in der ersten Stunde angesprochen, hier gibt's diese und jene Parteien. Und die einen, da gibt's natürlich, die wollen erforschen, die wollen davon überleben, und die anderen streben natürlich nach Macht. Und das ist schon etwas, was leider auch nur so durch die Sidequests so ein bisschen weiter beleuchtet wird. Also die Hauptgeschichte geht dann nicht so, nach meinem Geschmack, nicht stark genug drauf ein. Da ist auch wirklich eine verpasste Chance irgendwo. Mhm. Das war bei dem Vorgänger, bei dem Wii-Teil einfach nicht wichtig, weil da ging es ja eher so um diese fantastische Welt und auch so.
Ja, aber da waren die ja auch eingebunden.
Genau, da waren ja die Menschen ja diejenigen, die unterdrückt werden. So. Und da war eher so die Frage, wie geht eine nachfolgende Generation damit um? Du spielst ja so einen Jungen, der in diesen Krieg reingeboren wird und der muss halt irgendwie sich da zurechtfinden, mit Verlust zurechtkommen und so weiter. Und muss er erstmal verstehen, wie überhaupt dieser Konflikt zustande gekommen ist. Das dreht Xenoblade Chronicles X schon so ein bisschen um, weil da bist du ganz eindeutig der Aggressor. Mhm. Und das passt aber auch ganz gut zu.
Trotzdem wird aber noch ein Aggressor erzeugt. Also das hat mich nämlich eben irritiert. Ja. Weil es gibt ja dann eben noch die Alien-Rasse, die dich verfolgt und die ja wirklich Schweine im Weltall sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben so Schweinsnasen und die sind einfach nur böse. Ich habe ein paar Mal versucht, mit denen zu verhandeln und es geht ja nicht. Also du kannst dann immer versuchen, mit denen zu reden und kriegst immer auf den Sack.
So, genau. Ne? Also es gibt halt, also klar, also es ist halt nicht so, du bist halt nicht wirklich so ultra böse, aber du hast schon so eine Spielweise und das ist ja auch sehr stark auf Kampf ausgelegt, die einfach aggressiv ist. Und das Spiel sagt zwar, du musst jetzt nicht alles angreifen, was hier ist, weil es gibt ja auch immer so ein Symbol über den Feinden, so ein rotes Auge, damit du siehst, welche Feinde jetzt so auf aggressiv gepolt sind. Aber wenn du grinden willst und wenn du Punkte haben willst, kannst du natürlich alles angreifen, was da ist, und das Spiel würde dich dafür auch nicht bestrafen. Das ist, also, aber das Spielprinzip ist darauf ausgelegt so. Und das hat alles schon tatsächlich dann einen Sinn. Es ist
ja, aber gerade so, weil es halt diese böse Alien-Rasse gibt, die so klischeeböse ist, hatte ich ein bisschen Sorge, dass sie das nicht mehr aufgreifen, sondern dass wir quasi die Unterdrückten sind, obwohl wir die Aggressoren sind.
Sie greifen es nicht geil genug auf. Also,
es gibt aber eine Mission mit besorgten Bürgern, gell?
Das die gibt's tatsächlich.
Ich meine, ich kann mir, ganz ehrlich, ich kann mir sogar, so wie ich Japaner auch kenne, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Entwicklerteam sich gedacht hat, ey, wir machen auch ein Spiel hier für den westlichen Markt und die Amerikaner lieben Imperialismus.
Ja.
Dann ist das sozusagen das Main-Feature des Spiels. Bauen wir ein ganzes Spiel, um diesen Fakt, um dieses Publikum zu erreichen. Mhm. Das wird mich nicht überraschen, sowas.
Ja.
Na gut, also
steckt noch ein bisschen. Also da steckt noch ein bisschen was hin, aber das wird jetzt auch total krass spoilern, wenn man da jetzt noch tiefer
reingeht. Ja.
So ist es. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, das ist der Punkt, der mich enttäuscht hat. Der hätte ich einfach gerne mehr gesehen, weil ich will auch gerne, auch wenn das Spiel Spaß macht, ich will einen Tritt in die Eier haben. Ich will halt wirklich so ein Spiel haben, wo ich denke, oh, Alter, was hast du jetzt eigentlich 20 Stunden lang gemacht? Und bisher hatte ich das halt einfach noch nicht. Also es gibt zwar so ein, zwei Stellen, wo ich dachte, aber nie so in einer Form wie, sagen wir mal, in der Dimension von Spec Ops oder so, wo ich
dachte, nee, alter Spieler.
Genau, nicht mal annähernd. Und das ist so eine verpasste Chance, weil ich glaube, das Spiel ist in allen Bereichen so, also da steckt so viel Production Value irgendwie drin. Ich finde, da hätten sie dann bei der Schrift, also bei der Geschichte auch wirklich dann noch irgendwie ein paar Stunden investieren können, weil das ist echt eine verpasste Chance. Aber naja.
Gut. Das war's, oder? Also man kann da natürlich noch deutlich länger drüber reden, aber wir haben jetzt auch schon lange gesprochen. Dann geht's raus und spielt Xenoblade, welchen Teil auch immer, oder Xenogear. Ganz süßes Detail fand ich übrigens für Leute, die Xenoblade Chronicles gespielt haben, da gibt's ja das Monado als Story-Driven Hauptcharakter sozusagen. Und sehr süß fand ich die Lin, die man da am Anfang in der Party hat, dieses jüngste Mitglied der Party, die hat Haarspangen und wenn ihr da mal genau hinschaut, das ist das Monado.
Ja.
Das fand ich so nett. Also so einfach so ein kleines Easter Egg, dass sie die Haarspange hat in Form eines Monados vom Vorgängerspiel. Fand ich total süß.
Ja, aber mit so einem riesen Maschinengewehr, mit einer riesen Eingang durch die Kingdom so und total spricht wie ein Gangster-Rapper. So, dann läuft der erste Scale an ihr so vorbei und so, wow, wie die Dinger aussehen, so geil, wie die sich bewegen. So, ja, Baby, beweg dich. Und ich saß da so und dachte, wie spricht die denn? Die wirkt halt viel erwachsener, als sie eigentlich aussieht. Die soll irgendwie 14 oder so sein, so, aber spricht halt wie eine 30-Jährige. Irgendwie auch ganz so amüsant ist.
Ja. Gut, dann danke ich dir für den Besuch, Memo. Viel Erfolg mit deiner Computer-Doku.
Ja, danke, danke. Und vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Bye-bye.